ich möchte irgendwann Kinder haben und ich möchte, wenn ich Kinder in die Welt setze, was irgendwann hoffentlich bald passiert, dann möchte ich denen eine Welt bauen, die sie weiterbauen können und in der sie ein glückliches und erfülltes Leben haben können. Und ich glaube, unsere Generation ist einfach echt A, in der Lage und B, wirklich dazu, verdammt möchte ich nicht sagen, aber wir sind schon irgendwo auch jetzt berufen, etwas zu ändern.
Hallo, ihr hört 5 zu 1, den mit Vergnügen Podcast für Vielinteressierte. Ich bin Stephanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Bislang ging es zum Beispiel um das Weltall, um Hobbys und Gesundheit, bald um Architektur und Hirnforschung. Ich finde es einfach super, mich in neue Themen einzuarbeiten. Und zu jedem Thema gibt es dann immer 5 Episoden, die aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema blicken. In diesem Monat geht es um Gutes tun. Es gibt so viele Arten, Gutes zu tun und sich zu engagieren. Ihr lernt hier zum Beispiel Felix Oldenburg kennen, der arbeitet bei gut.org und betterplace.org, oder auch Ina Remmers, die Gründerin von dem Nachbarschaftsnetzwerk nebenan.de. Heute ist Ben Unterkofler zu Gast. Er ist Gründer von Share. Share verkauft Wasser, Müsliriegel, Schreibwaren, Mützen, Mehl und vieles mehr. Wer ein Produkt kauft, tut nicht nur sich etwas Gutes, sondern gleichzeitig auch einer Person, die Unterstützung braucht. Die heutige Episode wird unterstützt von BookBeat. Zu BookBeat erzähle ich euch später noch mehr. Erstmal jetzt viel Spaß mit Ben von Share. Mir gegenüber sitzt Ben Unterkofler von Share. Schön, dass du da bist.
Schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass du Zeit hast. Share kennt ja jetzt jeder so aus dem Supermarktregal und ich greife mir am liebsten den Schokoriegel, den auch du mir als Geschenk gerade mitgebracht hast, ja, der so ein bisschen salzig auch ist. Jetzt mache ich aber damit, wenn ich mir den hole und mir selber was Gutes tue, indem ich den leckeren Riegel esse, mache ich ja noch mehr Gutes. Kannst du mal das Prinzip von Share erklären?
Ja, gerne. Also genau, die Share ist eine soziale Lebensmittelmarke. Und also nicht nur Lebensmittel, mittlerweile machen wir auch Hygiene, Klamotten, aber da kommen wir gleich später noch zu. Aber wir sind eine große Dachmarke. Mhm. Und wir arbeiten nach dem sogenannten 1+1 Prinzip. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du von uns etwas kaufst, spenden wir ein gleichwertiges Produkt oder Hilfeleistung an eine Person in Not. Und das heißt jetzt bei dem Riegel, speziell ist es dann eine Mahlzeit, meist Schulmahlzeiten, zum Beispiel in Afrika oder Asien, aber auch gerettete Lebensmittel in Deutschland für die Tafel.
Wie funktioniert das dann genau? Also was kostet jetzt der Schokoriegel zum Beispiel, wenn ich den kaufe?
Der kostet 1,55 im Laden.
Okay, und wie viel Geld geht dann quasi für Produktion, Marketing, Distribution so weiter? Wie viel bleibt dann über, um davon ein Essen zu spenden?
Ja, also wir geben ungefähr die Hälfte unseres Gewinns geht sozusagen in die Intervention. Das sind irgendwas zwischen, kommt auf die Intervention an, zwischen 8 bis 12, 14 Cent bei dem Riegel jetzt speziell, also für Mahlzeiten. Also es ist, und das ist das erstaunlich Erschreckende und Wundervolle irgendwo zugleich, dass eigentlich Interventionen, um einem Menschen zu helfen, erstaunlich günstig sind. Also das kann man auch bei uns auf der Webseite zum Beispiel nachgucken, wenn man die Produkte, jedes Produkt hat seinen eigenen QR-Code, wenn man das scannt, sieht man das auch auf der Webseite, was man damit Gutes tut und wie viel genau man damit spendet. Zum Beispiel ein Tag Trinkwasser kostet irgendwas zwischen 2 und 5 Cent. Ein Tag Trinkwasser ist laut UNICEF 25 Liter, also weitaus mehr als nur trinken, sondern da ist auch irgendwie für sich selber zum Waschen und Kochen dabei. Und das ist ein erstaunlich günstiger Betrag. Und auf der anderen Seite, wenn man sich vorstellt, sterben nach wie vor die Kids, die unter 5 Jahre sterben, 70% sterben an diesen Problemen, die für uns eigentlich alltäglich und nicht vorhanden sind. Also mangelnder Zugang an Hygiene, mangelnder Zugang an Trinkwasser oder Nahrung. Und dann erschrickt man doch, wie leicht man eigentlich helfen könnte oder kann.
Und das heißt, ihr kriegt auch diese Mahlzeit hin von diesen 8 Cent, war das richtig?
Genau, richtig so. Irgendwie zwischen 8 und 14 Cent, je nachdem, was für eine Intervention das ist.
Okay.
Genau. Und genau, das ist natürlich, das klingt jetzt erstmal, also wenn man nicht in dieser Lebensmittelwelt drinsteckt, klingt das erstmal wenig bei so einem Riegel. Aber wenn man die Steuern abzieht, wenn man die Marge des Händlers abzieht, wenn man die Produktionskosten, Logistik abzieht, bleibt da gar nicht so viel übrig für die Marke an sich. Weshalb wir irgendwo bei knapp 40-50% unseres Gewinns dann rauskommen.
Erzähl doch mal, wie ihr seid ja ein Team von Gründern, wie ihr auf die Idee gekommen seid und
wie eure Reise da so. Also wir sind insgesamt 4 Gründer, Sebastian, Tobias, Iris und ich. Und Sebastian und ich kennen uns jetzt schon seit knapp 7 oder 8 Jahren. Wir haben zuvor nämlich die App Share the Meal gemacht. Vielleicht kennt man die. Die gehört mittlerweile auch den Vereinten Nationen. Das ist, war so die erste große Microdonation-Fundraising-App. Mhm. Ein langes Wort für ich öffne eine App, drücke auf einen Knopf, spendet mittlerweile 70 Cent und ernährt damit ein Kind einen Tag lang, also nicht nur eine Mahlzeit, sondern einen Tag lang in einer Krisensituation. Und das haben wir 2014 gestartet, irgendwo auf Schuhkartons und Kartons in Coworking Offices hier in Berlin. Und das haben wir relativ schnell erfolgreich hochgezogen. Das gibt es mittlerweile überall auf der Welt. Man kann es sich überall runterladen und sind, glaube ich, jetzt bei 70 oder 80 Millionen Mahlzeiten, die damit geteilt wurden schon. Genau, das haben wir damit gemacht, das haben wir vorher gemacht. Und für uns war dann irgendwann die logische Konsequenz, daraus eine Evolution zu machen. Und das war Share. Warum Evolution? Wir wollten etwas finden, wo Spenden sich komplett in den Alltag integrieren lässt. Also wo man gar nicht mehr aktiv drüber nachdenkt, ich muss jetzt eine App öffnen, sondern man das eh machen muss, weil man selber es macht, also konsumieren. Weshalb wir auf die Idee gekommen sind, lass uns doch eine Lebensmittelmarke bauen.
Euch gibt es ja jetzt noch gar nicht so lange. Ihr seid aber total präsent. Ja. Wie habt ihr das gemacht?
Dank unserer wundervollen Partner. Also wir sind jetzt auf dem Markt seit rund 2,5 Jahren, arbeiten an der Idee jetzt mittlerweile seit fast 4 Jahren. So. Sind aber damals im März 2018 gemeinsam mit DM und Rewe gelauncht. Und das sind unsere großen Herzenspartner seitdem. Wir sind mittlerweile auch in anderen mit anderen Partnern erhältlich, von IKEA bis Deutsche Bahn sind wir ja unterwegs oder Eurowings. Aber vor allem die beiden Partner haben uns geholfen, dahin zu kommen, wo wir heute sind. Wir sind damals mit 3 Produkten gestartet, also Riegel, Wasser und Seife. Und mittlerweile haben wir 57 Produkte und haben Kategorien wie Schreibwaren oder, ich sehe es die Zuhörer nicht, ich habe eine Mütze auf, eine Schermütze. Das haben wir jetzt seit Oktober bei DM. Auch eine ganz schöne Geschichte. Jedes Mal, wenn man eine Mütze von uns kauft oder einen Schal, gibt es genau dieselbe Mütze oder Schal für ein Kind in Not in Deutschland.
Mhm. Genau, habe ich mitbekommen. Ich habe bei DM die Aufsteller gesehen und auch dieses wundervolle Lied, das eure prominenten Unterstützer eingesungen haben, gehört. Und total super. Da würde ich gerne nachher nochmal drauf zu sprechen kommen und dich erst nochmal fragen, wie ihr bei der Gründung vorgegangen seid, wie ihr zum Beispiel eure Geschäftsform entschieden habt, warum ihr eine GmbH gewählt habt und wie da der Weg war.
Ja, das ist eine super spannende Frage. Ich glaube für uns, und das ist, glaube ich, das zweite Herz, was uns in uns allen schlägt, uns Gründern. Wir alle haben irgendwo diese soziale Komponente. Also Sebastian war bei der UN, Iris war mit einer großen Organisation unterwegs, die mit der Harvard University zusammen war. Ich war vorher im Europäischen Parlament und davor im Bundestag, habe versucht, über die Politik die Welt zu verändern. Was uns Tobi, um die Runde zu vollenden, hat für Straßenkinder in Südamerika gearbeitet. Das ist so die eine Komponente. Und die andere Komponente von uns war immer auch die wirtschaftliche Komponente. Sebastian und Iris waren zum Beispiel bei BCG. Uns ist es wichtig, auch das System, in dem wir leben, zu verändern. Also wir glauben komplett daran, dass wir mit Unternehmertum auch etwas Gutes tun können. Soziales oder Social Entrepreneurship, wie man es nennt. Das war uns relativ wichtig, ich glaube, aus unterschiedlichen Beweggründen. Mir selber, also wenn man mich jetzt persönlich fragt, ich glaube, ja, Altruismus gibt es, aber ich glaube auch, dass wir alle Menschen irgendwo eine egoistische Komponente in uns haben. Selbst wenn wir spenden, tun wir es auch, weil wir uns selber danach gut fühlen. Also es ist doch irgendwo auch etwas Egoistisches. Das finde ich aber gar nicht verwerflich. Ich finde, ehrlicherweise ist sogar wichtig zu verstehen, wie Menschen funktionieren. Und ich möchte, dass für mich persönlich, dass die allerbesten Menschen bei Share arbeiten, die größten Talente. Und Talent heißt manchmal auch, dass du diese Leute incentivieren musst. Aber ich glaube, wenn das jedes Unternehmen machen würde, also irgendwo mehr hinterlassen, als es verbraucht, das ist so irgendwie unser Ziel, dann glaube ich, kannst du die Welt zu etwas Besserem machen.
Mhm. Genau, und deswegen habt ihr euch dafür entschieden. Und um so groß auch zu launchen, braucht ihr natürlich richtig viel Geld. Kannst du uns mal erklären, wie man so Investoren findet, wie man überhaupt an diese Termine kommt, wie bereitet man die Gespräche vor, wie überzeugt man?
Ja, tatsächlich braucht man gar nicht so viel Geld, glaube ich. Vor allem, also das ist das Tolle daran, dass unsere Partner uns mit sehr vielen Sachen auch unterstützt haben, weil sie an diese Sache glauben. Also Rewe und DM haben uns Flächen bereitgestellt, das hätten wir gar nicht zahlen können. Also da auch nochmal irgendwie eine wahnsinnige Dankbarkeit von unserer Seite. Wie man Investoren findet. Also ich meine, es gibt natürlich, Berlin ist irgendwo eine Bubble. Also Berlin ist ja irgendwo das Startup-Hub in Berlin, in Deutschland meine ich. Man lernt diese Leute vor allem über Events und über dieses Get-Togethers irgendwo kennen. Dann muss man den richtigen Moment abwarten, um die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt zu pitchen. Genau.
Aber wie ist das denn jetzt zum Beispiel, du hast diesen Termin, wie bereitest du dich vor, wie geht man da mental auch rein und was ist das? Ich stelle mir das sehr, also ich stelle mir das auch so ein bisschen, also aufregend, aber gleichzeitig auch beängstigend, man ist wahrscheinlich sehr nervös, wie läuft denn sowas ab?
Ja, also es ist eigentlich, also im Endeffekt, wir waren ja schon so ein bisschen trainiert durch Share the Meal, also dafür, wir haben ja schon große Ideen gepitcht, waren auf großen Event und haben diese Idee verkörpert. Ich glaube, natürlich ist da Anspannung dabei, ich kann das so ein bisschen damit vergleichen mit, das wissen wenige Menschen über mich, aber ich war früher mal als jugendlicher Schauspieler. Ich habe im Theater gespielt, habe auch einen Film mitgespielt und es ist so ein bisschen zu vergleichen wie in einer Theateraufführung. Du hast diese eine Vision oder diese eine Geschichte und die willst du mit Inbrunst nach außen erzählen. Und dann sitzen da 3, 4, 5 Leute, manchmal auch nur eine Person am Anfang und die hört sich deine Geschichte an. Und die musst du so schnell und so gut wie möglich rüberbringen. Wir gehen immer mit Slides rein. Da sind wir, glaube ich, so ein bisschen auch von Sebastians Iris Hintergrund mit der Boston Consulting Group so ein bisschen beraterorientiert. Das heißt, wir sind immer mit Slides vorbereitet. Aber vor allem geht es um die Idee und deiner Motivation als Gründer dahinter, warum du das machen möchtest.
Wir unterbrechen das Gespräch kurz und ich erzähle euch was zu BookBeat, die heutige Folge unterstützen. Ich gehe gerne zur Arbeit zu Fuß, um ein bisschen Zeit für mich zu haben. Die Zeit nutze ich gerne, um Podcasts oder Hörbücher zu hören, die mal nur mich interessieren und nicht unbedingt die ganze Familie. Und Hörbücher höre ich am liebsten mit BookBeat. Die Hörbuch-App bietet euch eine riesige Auswahl an Hörbüchern. Egal welches Genre euch am meisten interessiert, ist eigentlich für jeden was dabei. Von Biografien und Sachbüchern über Krimis und Romanen oder worauf ihr sonst so Lust habt. Die BookBeat-App ist zudem auch super praktisch, weil ihr nur zum Handy greifen müsst und direkt loshören könnt. Eure liebsten Hörbücher könnt ihr außerdem abspeichern und später weiterhören. Und wie gesagt, das Beste am BookBeat ist, dass ihr unbegrenzt hören könnt. Ob 1, 2 oder 20 Hörbücher im Monat, das ist ganz euch überlassen. Es gibt bereits mehr als 75.000 Hörbücher zu entdecken, die ihr online streamen oder offline hören könnt. Ich habe zum Beispiel gerade erst Ein amerikanischer Traum von Barack Obama gehört. Ihr könnt direkt mal reinhören, denn mit dem Code 5:1 könnt ihr jetzt BookBeat Premium einen Monat kostenlos testen und so viele Hörbücher anhören, wie ihr möchtet. Klickt einfach auf bookbeat.de/5:1 und schon kann's losgehen mit eurem gratis Hörbuchmonat. Und jetzt zurück zum Gespräch mit Ben. Ihr habt ja jetzt auch viele Prominente an eurer Seite, um die gute Idee zu pushen. Kannst du mal erklären, wie geht ihr an die Leute ran? Wie überzeugt ihr die Leute, da mitzumachen? Und was hat das für euch für einen Benefit?
Ja, ich glaube, da genießen wir als Share natürlich irgendwo einen unfairen Vorteil gegenüber, sage ich mal, einer konventionellen Marke, da wir ja was Gutes tun. Das heißt, es ist etwas Unterstützenswertes, was auch unsere Unterstützer unterstützenswert finden. Wir haben dann ein relativ großes Netzwerk mittlerweile aufgebaut. Das hängt natürlich zum einen ein bisschen damit zusammen, dass ich viele von diesen Leuten von früher kenne. Von der anderen Seite, also um das Netzwerk, was wir dadurch aufgebaut haben. Von der anderen Seite ist es aber auch, dass wir eigentlich immer eine Idee pitchen, die sowohl der Person gut tut, auch eine Person ist irgendwo eine Marke, wenn man so ehrlich ist, als auch uns. Und das eine Idee ist, die man gemeinsam toll findet und gemeinsam entwickelt. Und auf so einer partnerschaftlichen und auf Augenhöhe-Ebene arbeiten wir mit den Leuten zusammen. Ja, vielleicht auch wichtig zu wissen, dass wir diese Leute nicht bezahlen. Also es ist alles auf Pro-Bono-Ebene. Was uns und auch den Leuten, glaube ich, sehr wichtig ist.
Ihr, um nochmal an den Anfang zurückzugehen, seid ihr gestartet mit Wasser, Seife und Müsli-Riegeln. Kannst du erklären, warum ihr gerade diese drei Produkte gewählt habt? Ja. Die stehen ja auch für was anderes und auch für die Grundidee des Unternehmens.
Ja, genau. Also die drei Produkte haben wir gewählt, weil wenn man, das ist ja das, was ich zuvor erwähnt habe, wo brennt es am meisten auf der Welt? Was sind die schlimmsten Notstände? Das ist zum Beispiel, dass 11% der Weltbevölkerung immer noch Hunger leidet. Das sind 690 Millionen Menschen. Das ist schon eine Menge an Holz von Leuten, die wirklich noch Hilfe brauchen. Und wenn man diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, wenn man es mehr auf eine akademische Ebene zieht, sich anschaut, dann sind die Grundbedürfnisse Zugang zu Essen, Zugang zu Trinken und ausreichend Hygiene. Deswegen wollten wir damit anfangen. Warum es diese Produkte geworden sind als Sinnbild, also mit jeder Seife eine Seife, mit jedem Riegel eine Mahlzeit, mit jeder Flasche Wasser einen Tag Trinkwasser, ist natürlich auch ein bisschen aus unternehmerischer Sicht gewesen. Also mit welchem Produkt können wir am schnellsten sozialen Impact generieren? Wo passt die Spende auch in unsere Marge rein? Und was dreht sich, wie man ja in der Fachsprache sagt, am schnellsten? Und das ist natürlich die Wasserflasche. Bei einem Riegel hast du am meisten Sichtbarkeit und das ist irgendwo an der Kasse. Und die Seife, die hat jeder bei sich im Bad stehen. Und so war das für uns irgendwo eine, was braucht die Welt und wo können wir es als Unternehmen auch abdecken? Die Kombination hat es im Endeffekt ausgemacht.
Und wie sieht das dann aus, wenn ihr jetzt so ein neues Produkt irgendwie launchen wollt? Dann hat einer im Team vielleicht die Idee. Wie wird das dann besprochen, strategisch, was ist am sinnvollsten, was passiert von der Idee, bis das Produkt dann im Laden steht?
Also das allererste, was erfüllt werden muss, ist, es muss ein logisches 1+1 dahinter sein. Also ich kann dir versprechen, wir werden niemals zum Beispiel Lippenstift machen oder Haarspray, weil es dazu keine logische Intervention gibt, wo wir sagen, das braucht die Welt. Das heißt, das steht immer zuallererst im Vordergrund. Das zweite ist, es muss ein Produkt sein, was auch der Marke hilft und was dem Unternehmen hilft. Also uns bringt es nichts, wenn wir ein Produkt in den Laden stellen, was 2-3 Mal im Jahr gekauft wird und sonst da vor sich hin verstaubt. Also es muss sowohl aus unternehmischer Sicht ein gutes Produkt sein, als auch ein Produkt, was unsere 1+1 sozialen Herausforderungen, Anforderungen erfüllt. Und dann als allerletztes ist es, da sagen wir immer, wer die Welt verbessern will, darf die Umwelt nicht zu sehr belasten. Versuchen wir auch, das Produkt so nachhaltig wie möglich zu bauen. Mhm. Also ein Beispiel ist, dass wir die ersten in Deutschland waren, die eine 100% recycelte PET-Flasche auf den Markt gebracht hat. Mhm. Also da versuchen wir auch, soweit es uns möglich ist, so nachhaltig wie möglich zu sein.
Mhm. Okay. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Mützen und die Schals nehmen, kannst du ein bisschen beschreiben, so von der Idee bis dann sozusagen, da gehört ja auch noch zu, dass dieser Partner gefunden wurde, mit dem ihr sozusagen die Hilfe da dann auch hinbringt, wo sie hinkommen soll, bis hin in die Läden und alles drumherum, was so passiert. Also kannst du uns mal anhand dieses Produkts durch diesen Prozess so ein bisschen führen?
Ja, es ist natürlich auch, immer nur beispielhaft. Es kann ja an unterschiedlichsten Startzeitpunkten beginnen. Also es kann ja zum Beispiel auch sein, dass unser Partner zu uns kommt und sagt, hey, ich hätte gern dieses Produkt. Es kann sein. Es kann aber auch sein, dass jetzt wie bei den Mützen, wir auf diese Idee kommen und sagen, das wäre doch eigentlich eine super schöne Geschichte. Jetzt auch gerade, uns hat, glaube ich, wie jeden anderen auch Corona sehr mitgenommen und man hat sich gefragt, was kann man da tun? Wir nennen es gerne als Herzensprojekt. Warum? Weil es jetzt kein ultimativer Need ist, dass man einen warmen Kopf hat, sage ich mal, oder einen Schal um den Hals. Es war für uns aber eher ein Symbol für Mitmenschlichkeit in diesen Zeiten zu setzen. Da gibt es Menschen, da gibt es große Familien, die rutschen gerade unter die Armutsgrenze. Und wir wollten irgendwo ein solidarisches Bild zeichnen. Und das war der ganze Hintergrund von den Mützen. Also es ist tatsächlich durch eine Kreatividee entstanden, eine solidarische Kreatividee. dann gehen wir zum Partner, erzählen von der Idee und wenn der die für gut befindet, fangen wir an, wirklich die Hintergrundmaschinerie laufen zu lassen. Wir haben natürlich davor schon mal einen kurzen Cross-Check gemacht, ist das möglich, können wir das irgendwo sourcen nach unseren Ansprüchen, ist es fair hergestellt, sind da gute Arbeitsbedingungen, ist es möglich vegan zum Beispiel, das sind so Punkte, die wir mal sehr wichtig finden, oder ist es Bio-Baumwolle. Und wenn diese Sachen dann erfüllt sind, pitchen wir die Idee. Wenn es dann für gut befunden wird, dann gehen wir in die Ausarbeitung. Dann kommen die ersten Rohprodukte zu uns, dann sprechen wir das nochmal mit dem Partner ab. Und wenn dann die ganzen Rahmenbedingungen stimmen, dann gehen wir wirklich in die konkrete Ausarbeitung bis zur Auslieferung des Produkts.
Und warum müsst ihr das mit eurem Partner, du meinst in dem Fall jetzt DM wahrscheinlich,
genau,
oder?
Genau.
Warum müsst ihr das mit dem absprechen? Warum macht ihr es nicht einfach?
Das ist genau wiederum diese Partnerschaftskomponente, die wir so hochhalten. Das ist für uns eine ganz kritische Säule in diesem sozialen Unternehmertum, dass wir, wenn wir mit Leuten arbeiten, nicht nur langfristig arbeiten, sondern auch auf Augenhöhe. Das heißt, wir wollen diesen Leuten auch eine Möglichkeit geben, mitzusprechen, vor allem, weil wir natürlich auch durch ihre Erfahrungen profitieren. Das ist dadurch ein sehr angenehmes und bisher auch sehr tolles Arbeitsumfeld und Ergebnis auch. Also es gab bisher nichts, wo wir danach gemerkt haben, das war jetzt ein schlechter Rat oder die Meinung, die uns ein Partner gegeben hat, ist irgendwie für die Katz, ganz und gar nicht.
Und wo kommen jetzt eure Mützen an? Wer ist dann der Partner sozusagen in der Verteilung?
Ja, das machen die SOS-Kinderdörfer und die verteilen wir in Ausgabestellen, in Brennpunkten in Deutschland. Da werden sozusagen, da wo die Kinder, das ist immer unterschiedlich, zum Beispiel Tageseinrichtungen, wo Kinder betreut werden, wo die SOS-Kinderdörfer unterstützen und da werden dann diese Mützen und Schals verteilt.
Und ist da quasi auch noch jemand aus eurem Unternehmen involviert oder ist das dann komplett bei den Partnern?
Das ist eigentlich mehr komplett bei den Partnern, aber wir schauen immer drüber. Also wir machen sowohl, schauen wir uns die Reports an, also wir kriegen nach jeder Intervention einen Report, wo wir auch die Maßgaben festlegen, was muss da drin stehen und wann sind wir zufrieden. Wir machen aber auch persönliche Checks, dass wir vor Ort fahren und schauen. Das ist natürlich jetzt mit Corona ein bisschen schwierig gewesen, aber was wir normalerweise immer organisieren, sind regelmäßige Projektreisen, wo wir runtergehen, wo wir auch unseren Konsumenten von erzählen möchten natürlich, das sind wir ihnen auch irgendwo schuldig. Wir wollen irgendwie 100% transparent sein, aber auch für uns, um zu checken, ist das alles auch so, wie das unser Partner gesagt hat. Und bisher war es zum Glück immer alles so, dass wir sehr zufrieden sind. Ja.
Ja, okay. Und wie ist das jetzt? Also jetzt ist das ja ein relativ direkter Partner hier quasi lokal, deutschlandweit. Wie ist das denn, wenn ihr jetzt irgendwo einen Brunnen baut in Afrika oder so? Wie findet man da zum Beispiel überhaupt einen Partner? Und wie ist man dann in den Prozessen noch involviert?
Da kann, also nur von mir persönlich wieder gesprochen, kann ich unheimlich dankbar sein, dass ich so tolle Mitgründer habe, die einfach extrem viel Erfahrung darin gesammelt haben. Sebastian, mein Gründer und mein Co-Gründer und Geschäftsführer von Share, hat 8 Jahre lang bei den Vereinten Nationen gearbeitet. Der weiß, wie das funktioniert. Der hat das schon alles mal mitgemacht. Und wir haben Leute mittlerweile bei uns arbeiten, weil wir eine größere, wir sind mittlerweile 60 Menschen, die bei uns arbeiten. Was immer noch unvorstellbar ist und schön, wenn man sich das vorstellt. Haben wir mittlerweile auch Fachleute bei uns sitzen, die davon Ahnung haben. Was musst du diesen Partner fragen? Wie identifizierst du diesen Partner? Wir arbeiten auch nur mit einer begrenzten Auswahl an Partnern. Also wir haben nur 8 Partner aktuell. Dazu gehört zum Beispiel eine Welthungerhilfe oder eine Aktion gegen den Hunger, was so die französische Welthungerhilfe ist. Also wirklich gute, große Partner oder das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, Friedensnobelpreisträger. Also wirkliche Partner, die einen gewissen Ruf haben und eine Professionalität. Da haben wir bisher bei der Auswahl der Projekte mit diesen Partnern als auch mit dem Partner selber noch nie schlechte Erfahrungen gemacht.
Das heißt also, ihr seid quasi als Unternehmen, Share, seid im Grunde ja auch eine Säule, um dieses Gute zu tun. Ne? Also ihr braucht den Konsumenten, ihr braucht die Partner, die euch helfen, das umzusetzen. Also es ist so ein Konstrukt, was ja eigentlich noch größer ist als das eigentliche Unternehmen, oder?
Ja, also wenn man das so sehen mag, sehen wir uns oft auch einfach nur als Instrument dazwischen. Also wir wollen einfach Kunden dazu bewegen, noch mehr Gutes zu tun. Also Spenden tun Menschen so oder so, aber einfach durch ihren Einkauf noch zusätzlich etwas Gutes tun.
Ja. Ja, ist ja auch eine geniale Idee und es ist ja auch toll, dass das funktioniert.
Ja.
Und dass es so erfolgreich ist.
Ja, es ist, ich freue mich jeden Tag wie ein Ast, wenn ich zur Arbeit gehe, weil ich, und das war eigentlich gesagt immer mein Wunsch, dass ich irgendwann mal, und das sehe ich als unheimliches Privileg einfach an, ich kann morgen zur Arbeit gehen und ich weiß, da ist etwas, das wir schaffen konnten, was irgendwie funktioniert und was tatsächlich Mehrwert bietet. Und wenn es persönlich nach mir geht und ich jetzt mich als Unternehmer sehe, möchte ich eigentlich nur noch Unternehmen bauen, die irgendwo so einen Mehrwert bieten, sei es sozial oder nachhaltig.
Hm. Und du hattest ja eben schon mal angesprochen, dass euch das Soziale wichtig ist, aber auch das Wirtschaftliche. Ist das auch so der Grund, dass ihr zum Beispiel nicht so einem Netzwerk wie so ein Purpose-Unternehmen oder sowas angehört, wo bei Purpose-Unternehmen ist es ja, glaube ich, so, dass quasi der ganze Gewinn dann nur dem Zweck wieder zufließt. Ne? Bei euch ist es ja ein bisschen anders aufgebaut.
Also ich meine, wir sind in verschiedenen Kreisen sind wir Mitglied. Ich glaube, die berühmteste ist die B Corporation. Also wir sind eine B Corp.
Kannst du kurz erklären, was das ist?
Ja, B Corp, das ist eine sozusagen, es nennt sich Benefit Corporation. Das ist, man muss sich verpflichten als Unternehmen, gewisse Voraussetzungen als Standards in seinem Unternehmen zu integrieren, die viel weiter hinausgehen als jegliche Standards, die man so vom Staat auferlegt bekommt. Da sind Umweltstandards dabei, da sind soziale Standards dabei und man verpflichtet sich regelmäßig Screenings von Externen ausgesetzt zu sein, von der B Corp, die dann prüfen, ob das auch alles so stimmt. Da ist zum Beispiel Ben & Jerry's Mitglied oder Einhornkondome. Mhm. Also man ist dann im sehr ausgewählten Kreis von Unternehmen, die wirklich Gutes tun.
Ihr nehmt dann quasi das, was übrig bleibt, jetzt mal so laienhaft gesprochen, und steckt das aber in den Zweck, um noch weiter zu wachsen? Oder wie kann ich mir das genau vorstellen? Also was ist euer innerer Purpose?
Also wir agieren und wir wollen auch agieren, wie jedes andere Unternehmen auch. Wir wollen wachsen, unterliegend natürlich immer der soziale Gedanke steckt. Wir wollen wachsen, weil wir mehr Menschen helfen möchten. Dafür müssen wir als Unternehmen auch profitabel sein. Sonst, wenn wir immer Minus machen unser Leben lang, dann gibt es irgendwann diese Firma nicht mehr. Oder ist immer ihr Leben lang auf Fremdkapital angewiesen. Dann ist man kein nachhaltiges Unternehmen. Und wir wollen natürlich ein nachhaltiges Unternehmen sein, das, wenn es einmal existiert, für immer existiert. Dass, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, meine Kinder Share kaufen können im Supermarkt und dass ein selbstständiges Unternehmen ist. So. Und umso selbstständiger wir sind, umso mehr wir wachsen, desto mehr können wir Soziales tun. Und so hängt für uns Wirtschaftlichkeit und soziales Unternehmertum zusammen.
Ja, macht total Sinn. Also heißt das, dass ihr sozusagen jetzt keine weiteren Investoren oder Investorengelder in euer Unternehmen holen wollt, sondern aus euch heraus wirksam sein wollt?
Das kommt ganz darauf an, wie man wachsen möchte. Natürlich könnten wir noch zusätzliche Investoren reinnehmen, aber ich glaube, es geht vor allem darum, was du brauchst, um Wachstum zu erreichen. Also um das oberste Ziel, wenn es nach mir geht, wäre unser oberstes Ziel, dass wir irgendwann mal eine IPO machen, also irgendwann mal an den Markt gehen, dass man uns kaufen kann, als jeder, sozusagen jeder Gesellschafter sein kann, weil dann wäre es ja wirklich eine Firma, die wirklich jedem gehört. Also das ist für mich so, ehrlich gesagt, die Traumvorstellung, dass jeder mitentscheiden darf, was eine Firma macht, die für jeden da sein sollte.
Nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch ich zum Beispiel könnte.
Genau,
dann
richtig, genau.
Und kannst du dieses IPO nochmal ein bisschen aufschlüsseln für alle, die den Begriff nicht so kennen?
Ja, genau, das ist also, wenn man offiziell an den Aktienmarkt geht. Das heißt, man kann offiziell, so wie es Airbnb jetzt letzte Woche gemacht hat, kann man offiziell dann Airbnb oder bei uns dann Share-Aktien kaufen. Das ist natürlich für uns noch lange weg. Aber das wäre für mich persönlich, glaube ich, der schönste Gedanke, weil dann ist es A, immer noch ein Unternehmen, aber B, es könnte theoretisch jeder könnte davon partizipieren.
Und wie macht ihr das denn so innerhalb des Unternehmens? Ist da, wie sind die Strukturen nach innen hin quasi? Ist das auch anders als bei einem normalen Unternehmen?
Ich glaube, was bei uns speziell ist, ist tatsächlich, dass jeder Mitarbeiter bei uns unter gewissen Voraussetzungen, er muss eine gewisse Zeit bei Share gearbeitet haben etc., auch Anteile der Firma erhält. Das ist ein amerikanisches Prinzip, da ist das gar nicht so unüblich, dass man jeden Mitarbeiter incentiviert, der länger im Unternehmen bleibt. In Deutschland ist es, glaube ich, noch, soweit ich erfahren habe, relativ unüblich. Also ich kenne kaum Unternehmen oder Startups, die das machen. Das finde ich ganz cool. Also da sind wir so ein bisschen anders als die meisten Startups, würde ich sagen.
Das motiviert natürlich die Mitarbeiter auch, länger im Unternehmen zu bleiben und sich mehr einzubringen, oder?
Und auch von der Denke. Also jedes Startup möchte ja, dass die Mitarbeiter unternehmerisch denken. Dass sie halt nicht sagen, ich habe jetzt hier mein Budget und das gebe ich bis zum Ende des Jahres aus, zum Beispiel. Das ist ein klassisches Marketingdenken auch. Ich habe hier irgendwie noch 6.000 Euro übrig. Was mache ich damit noch dieses Jahr? Wo dann die ganzen Kreativagenturen am Ende des Jahres immer beschäftigt sind, weil irgendwie Leftover-Budgets ausgegeben werden. Sowas wollen wir zum Beispiel nicht fördern. Wir wollen, dass ein Marketeer dann zum Beispiel bei uns im Unternehmen wirklich unternehmerisch denkt, was kann wirklich ein Euro bringen und wie kriege ich den Euro da vielleicht dann auch wieder rein? Und kann ich die 6.000 Euro, ist ja bei uns immer ein sehr valides Argument, also hauen wir die 6.000 Euro nicht lieber in eine Intervention stattdessen oder machen wir dafür Marketing, dann muss aber auch das Marketing dafür zurückkommen, damit wir 6.000 Euro spenden können. Also da glaube ich, ist die Incentivierung uns im Unternehmen schon ziemlich cool, dass wir jeden dazu bringen, irgendwo unternehmerisch zu denken. Hm. Jedenfalls unsere Aspiration, dass das auf jeden Fall funktioniert.
Ja, es klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan.
Ja.
Und es scheint auch aufzugehen bei euch. Also kannst du mal, wir sind ja bei 5:1, 5 Gründe sagen, warum es sich lohnt, nicht nur an sich selbst, sondern auch an andere zu denken.
5 Gründe. Ich glaube, der erste Grund ist, es macht glücklich. Mhm. Also wir sagen nicht umsonst, Teilen macht glücklich. Das ist so einer unserer Kernaussagen oder Kernsätze, die wir immer gerne wiederholen als Marke. Ich glaube wirklich, dass wenn du nicht nur an dich selber denkst, sondern auch ab und an andere, dass sich das einfach glücklich macht. Das ist intrinsisch in uns. Ich bin mehr selbstzufrieden, als ich jemals zuvor war. Ich kann ruhiger schlafen als je zuvor. Natürlich hat man als Unternehmer immer unruhige Nächte, aber ich weiß jeden Tag, was ich tue. Und auch das erfüllt. 5 Gründe. Der dritte Grund ist, ich möchte irgendwann eine Welt hinterlassen, wo ich möchte irgendwann Kinder haben. Und ich möchte, wenn ich Kinder in die Welt setze, was irgendwann hoffentlich bald passiert, dann möchte ich denen eine Welt bauen, die sie weiterbauen können und in der sie ein glückliches und erfülltes Leben haben können. Und ich glaube, unsere Generation ist einfach echt A, in der Lage und B, wirklich dazu, verdammt möchte ich nicht sagen, aber wir sind schon irgendwo auch jetzt berufen, etwas zu ändern. Und ich glaube, das ist so der dritte Grund. Der vierte Grund ist, ich glaube wirklich daran, dass Wirtschaften etwas Gutes ist, sonst würden wir es nicht tun. Und ich glaube, wir haben verlernt, dass, oder wir denken, dass Wirtschaften nur noch egoistisch ist und nicht für die Gesellschaft. Dass jedes Unternehmen nur das für sich macht und für niemand anderen, Shareholders first und so weiter und so fort. Ich glaube aber, und so ist Wirtschaft entstanden, wir haben es gemacht, um miteinander zu interagieren und gemeinsam mehr zu kreieren. Also ein Dorf hat damals untereinander irgendwie, da hat der Schmied irgendwie Hufeisen bereitgestellt und dafür hat er ein Schaf bekommen und dadurch hatten beide mehr im Endeffekt. Und ich glaube, das Prinzip vergessen wir manchmal, dass Wirtschaft irgendwas Positives ist. Und ich glaube, wenn man Gutes tut in der Wirtschaft, kann man auch die Wirtschaft wieder etwas zu etwas Schönem machen, was jedem Spaß macht und sich jeder abgeholt fühlt. Und das fünfte ist, dass Gutes tun, also ich bin nicht spirituell, aber ich glaube trotzdem, wenn ich irgendwann mal ablebe, dann bin ich froh, dass ich ein volles Karma-Konto habe. oder jedenfalls so voll, dass ich sage, das ist ein Füllstand, mit dem ich happy bin. So.
Ja, das ist ein gutes Ziel. Ja. Kannst du mir vielleicht noch 5 Ziele von Share sagen, die so in den nächsten 5 bis 10 oder 5 Jahren, ihr seid ja schnell unterwegs, in den nächsten 5 Jahren erreichen wollt?
In den nächsten 5 Jahren, ja, wir haben ja immer sehr große Ziele. Also das oberste Ziel ist tatsächlich, dass wir, da kommt auch unser unternehmerischer Anspruch durch, wir möchten wirklich das führende soziale Unternehmen sein in Europa. Und da kommt das zweite Ziel aber schon rein, dass andere Unternehmen ansteckt, uns das Gleiche, also uns das nachzumachen. Das sind so die 2 großen Ziele, die wir haben. Der dritte ist, vielleicht eine super coole Nachricht, die ich jetzt leider viel zu spät erst sage, aber seit letzter Woche wissen wir, dass wir jetzt insgesamt 1 Million Menschen erreichen konnten mit Hilfsgütern.
Wow.
Also 1 Million Menschen, das ist so riesig, diese Zahl, dass ich sie manchmal überhaupt nicht mehr, also wenn ich jetzt anfangen würde, 1 Million Striche zu machen, dann würde ich es wahrscheinlich verstehen. Jetzt ist es einfach nur eine riesige Zahl, die halt sich irgendwie gut anfühlt, aber ich weiß irgendwie rational, das ist eine verdammt große Zahl.
Aber krass, ich meine, wie gut seid ihr bitte? Wenn du jetzt diese 1 Million Striche machen würdest, wäre es wahrscheinlich, müsste jetzt mal jemand ausrechnen, aber länger als die knapp über 2 Jahre, die ihr am Marktzeit beschäftigt. Mhm. Also wie krass ihr wirkt, ist ja der Wahnsinn.
Ja, das ist Wahnsinn. Also ich, als ich das letzte Woche gehört habe, habe ich echt Gänsehaut bekommen. Also 1 Million Menschen, Wahnsinn. Deswegen würde ich sagen, nächstes Ziel ist auf jeden Fall, wenn wir sagen 5 Jahre, dann möchte ich es gern verfünffachen, dann hätte ich gern 5 Millionen Menschen. Was wahrscheinlich aus Unternehmengründen noch gar nicht ambitioniert genug ist, aber ja, also wir wollen so vielen Menschen wie möglich helfen und eigentlich wollen wir doch gar keine Zahl dran packen. Ich wünsche mir für das Unternehmen auf jeden Fall, dass wir diese IPO irgendwann haben, gerne auch in 5 Jahren, dass jeder partizipieren kann von Share. Das fünfte ist, dass wir so viele Produkte wie möglich zu einer sozialen Variante, also besser gesagt, dass wir für jedes Produkt im Regal eine soziale Variante haben, wo es sinnvoll ist.
Also der Share-Supermarkt.
Der Share-Supermarkt. Nur nicht, dass wir, ich glaube nicht, dass wir unsere eigenen Supermärkte bauen. Aber
ein Supermarkt hier, ein Supermarkt.
Ja, genau.
Anders.
Nee, aber dafür haben wir tolle Partner, die uns hoffentlich dann die Regalfläche bereitstellen, dass wir dann auch was Soziales daneben stellen können.
Ja. Okay. Ja. Super. Ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin und vielen Dank, dass ihr dieses super Unternehmen aufgezogen habt.
Danke, dass ich hier davon erzählen durfte. Hat Spaß gemacht.
Teilen macht glücklich. Dieses Wissen steckt schon in den kleinsten von uns. Der erste 2-Wort-Satz meines Sohnes zum Beispiel war immer teilen. Den Gedanken sollte man sich immer mal wieder vor Augen halten. Danke für die Erinnerung, Ben. In diesem Sinne, bis morgen bei 5:1.